Genau. Die Steffi hat ja eigentlich gerade angekündigt, dass der Nikolai heute Predigt hält. Das stimmt auch. Ich habe die Woche in der Gemeinde mein Schülerpraktikum gemacht und darf jetzt sozusagen zum Abschluss Predigt halten mit dem Nikolai zusammen, nämlich meine erste Predigt. Genau. Dankeschön.
Bin ich schon an? Sehr gut. Ja, und für die erste Predigt, da braucht man natürlich ganz viel Zeug. Ich habe dir ein bisschen was mitgebracht, was wir noch für die Vorbereitung brauchen. Also erstmal musst du natürlich Griechisch lernen. Mhm. Hebräisch wäre auch noch ganz gut, dass du auch noch das Alte Testament querlesen kannst. Ich habe hier mal zwei Kommentare mitgebracht.
Danke.
Interlinearübersetzung ist auch nicht, oh, das kann man mal brauchen. Und außerdem hier, die dicken Bücher, die sind sowieso wichtig. Hier der Gesenius mal. Und Kirchengeschichte sollst du vielleicht auch noch mal ganz durchlesen vor der Predigt. Mhm.
Das wäre ganz gut. Mach ich noch schnell.
Also vor allem das Ende.
Ja. Also, wenn du vielleicht schon gemerkt hast, wir sind schon im Gottesdienst, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, kannst du es vielleicht ein bisschen eingrenzen? Also, was brauche ich wirklich? Also, ich meine, das sind Kommentare, die sind schon gut, die sind auch für einen Jakobusbrief, das stimmt schon. Aber, also, was ist denn das Wichtigste? Was brauche ich denn wirklich?
Na gut, also, ich meine, gut, die Kirchengeschichte können wir es heute mal wegtun, das wäre nicht so wichtig. Sprachen machst du danach einfach, also das ist jetzt vorher auch nicht unbedingt, also die können wir auch wegtun. Da habe ich selbst noch nie reingeschaut. So. Wobei, so wirklich brauchen tust du jetzt hier auch nicht und ich meine, das Einzige, was wir jetzt hier noch haben, ist eigentlich die Bibel. Ich würde sagen, die brauchst du auf jeden Fall, da kommst du nicht drum herum. Alles, was man braucht, da soll es heute drum gehen. Was ist es denn, was man wirklich braucht? Und wenn wir uns jetzt den Jakobusbrief anschauen, was ist es denn, wo Jakobus sagt, das braucht ihr jetzt noch wirklich? Das ist heute in der Predigt drum gehen und ich überlasse dir gerne den Anfang.
Genau. Ja, also ich finde es sehr gut, dass der Nikolai das noch ein bisschen eingegrenzt hat. Nämlich darf ich euch jetzt gleich aus der Bibel, nämlich den heutigen Predigttext, vorlesen. Genau. Nämlich steht der in Jakobus 5, die Verse 13 bis 20. Das ist der letzte Text im Jakobusbrief. Das hier ist aber nicht die letzte Predigt in der Predigtreihe, nämlich predigt Nikolai nächste Woche nochmal über einen Text, der ein bisschen weiter vorne steht im Jakobusbrief. Allerdings ist heute nicht der Abschluss der Predigtreihe, sondern dann nächste Woche. Genau, ich lese euch mal den Predigttext vor. Gebet für die Kranken. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl, in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden, 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen. Und die Erde brachte ihre Frucht. Verantwortung für die Irrenden. Meine Brüder und Schwestern, wenn jemand unter euch abirrt von der Wahrheit und jemand bekehrt ihn, der soll wissen. Wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Genau, das ist der heutige Predigttext. Und zum Anfang habe ich gleich mal ein Erlebnis von mir. Nämlich war ich auf einer Freizeit und habe dann Mädel kennengelernt. Und über die Zeit sind wir richtig gute Freunde geworden und hatten echt eine tolle Zeit zusammen. Und irgendwann saßen wir dann so da, hatten freie Zeit, haben ein paar Leuten beim Fußballspielen zugeguckt und dann hat sie angefangen zu weinen. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt los? Und habe sie dann getröstet und habe gefragt, hey, was ist denn los? Und dann hat sie mir erzählt, dass sie Krebs hat. Brustkrebs. Und als ich das gehört habe, war ich schon erstmal geschockt und musste das erstmal verdauen. Und Ich habe mir auch schon so gedacht, hey, wie kann Gott es zulassen, dass so ein junges Mädel Krebs hat? Und vor allem, sie hatte es nicht zum ersten Mal, als sie relativ klein war, hatte sie das schon mal. Und kurz vor der Freizeit hat der Arzt zu ihr gesagt, der Krebs ist wieder ausgebrochen. Und wir haben dann auf der Freizeit ganz oft gebetet und irgendwann war die Freizeit rum. Und ich habe auch daheim ganz oft und intensiv für sie gebetet und wir waren in Kontakt. Das heißt, ich habe immer gewusst, was bei ihr dran ist. Und irgendwann schickt sie mir dann eine Audio und sagt, hey Esther, wir haben es geschafft, der Krebs ist weg. Und es war eigentlich, könnte man sagen, unmöglich, weil es war relativ mitten in der Behandlung. Also das war eine Untersuchung, die in der Mitte der Behandlung war, um zu kontrollieren, ob alles läuft. Und der Arzt hat gesagt, es gibt keinen Krebs mehr. Und das war ein Moment, wo ich mich richtig erhört gefühlt habe, wo ich gemerkt habe, hey, Gebet wirkt. Wenn ich bete, dann kann das was bewirken. Und trotzdem war aber diese Unsicherheit trotzdem da, vielleicht passiert ja doch nichts. Vielleicht wird sie doch nicht geheilt. Und um jetzt wieder auf den Text zurückzukommen, das ist ja eigentlich genau das, was hier steht in unserem Text. Wenn wir nochmal in Vers 13 schauen, dann steht da, leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Und das ist, wie gesagt, der letzte Text im Jakobusbrief. Das heißt, das ist Jakobus auch wichtig, dass wir wissen, wir sollen beten. Wir sollen mit unserem Herrn reden. Und das Nächste, was aus dem Text ganz klar wird, ist, dass wir in jeder Lage zu Gott kommen sollen. Also nicht nur, wenn wir glücklich sind oder wenn wir traurig sind. Und ich glaube, das, was ich jetzt gerade erzähle, das weiß jeder. Das weiß jeder, der schon ein bisschen länger mit Gott unterwegs ist. Ja, wenn es mir schlecht geht, dann bete ich. Und auch wenn es mir gut geht, bete ich. Aber denk mal an eine Situation, wo es dir vielleicht richtig, richtig schlecht ging, wo du vielleicht auch echt wütend auf Gott warst, weil er Türen zugemacht hast, wo du gedacht hast, hey, das ist es. Und auch die andere Seite, da, wo du mal richtig glücklich warst, hast du dich dann direkt bei Gott bedankt und hast du gebetet oder hast du dich vielleicht doch eher mehr über dich selber gefreut und über die Sachen, die du gerade hast? Und auch da, wo du traurig warst, warst du vielleicht erstmal mit dir selbst beschäftigt und hast gedacht, wie du alleine das jetzt lösen kannst. Und erst im zweiten Moment an Gott gedacht. Genau, das mit dem Gebet drückt Jakobus in seinem Brief immer wieder aus. Es zieht sich durch den ganzen Text und nicht nur durch Vers 13. Das heißt, wie schon gesagt, es war ihm sehr wichtig. Und mehr dazu dürft ihr jetzt von Nikolai erfahren.
Genau. Im Gegensatz zu Esther brauche ich einen Pult. Esther hat ja gerade schon so eine kleine Anekdote erzählt zu einem bestimmten Gebet. Und zwar zu dem Gebet für die Kranken, das Krankengebet. Ich lese die Verse 14 bis 18 nochmal vor. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man Arzt besucht, hat man ziemlich viel Wartezeit. Erstmal im Wartezimmer, dann nochmal später meistens im Arztzimmer sitzt man auch nochmal rum. Und was ich dann immer mache, ist, ich sitze da und studiere ziemlich eindeutig oder ich versuche fast auswendig zu lernen, weil ich so viel Zeit habe, was da alles der Arzt so an seine Wände gehängt hat. Jetzt beim Zahnarzt massenweise Zähne und Zeug drumherum, bei jedem anderen Facharzt das andere entsprechende. Und manchmal liest man da auch ganz lustige oder passende Sachen. Mein Hausarzt in Düsseldorf, der hatte einen Spruch, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war auf so eine Karte geschrieben, irgendwas, der mir seitdem immer wieder im Kopf rumspukt. Und zwar stand dort: Jeder andere Wunsch wird klein, neben dem, gesund zu sein. Ich habe mir diesen Reim behalten, das ist jetzt schon 4 Jahre her, und der ist immer noch in meinem Kopf, weil er stimmt. Ich meine, das merken wir schon bei so etwas Kleinem wie einer Erkältung. Dann sitzt man da und denkt, oh, warum ist meine Nase jetzt verstopft? Muss ich jetzt mein ganzes Leben damit leben, nicht gescheit atmen zu können? Noch krasser ist es, wenn der eigene Körper wirklich länger Probleme macht. Wenn man dauerhaftes Leiden hat oder sogar ständige Schmerzen. Wir merken erst, wenn wir krank sind, was für ein Geschenk Gesundheit eigentlich ist. Und deswegen stimmt es. Jeder andere Wunsch wird klein, neben dem, gesund zu sein. Denn Krankheit schließt aus dem normalen Leben aus. Schließt aus der normalen Gemeinschaft aus. Und das war auch schon zu Jesus' Zeiten so. Es gibt einen Grund, weswegen Jesus als Wunder hauptsächlich geheilt hat. Er hat die Beziehung von Menschen geheilt. Er hat die Gemeinschaft zwischen Gott und auch zwischen Gott und dem Menschen, also zwischen den Menschen und zwischen Gott und dem Menschen wiederhergestellt. Und ich meine, das haben wir alle am eigenen Leib erlebt. Während Corona war es nicht möglich, Gemeinschaft zu leben, aus Vorsicht für eine Krankheit. Krankheit stört Gemeinschaft. Und deswegen legt Jakobus so einen Fokus hier auf das Krankengebet. In der katholischen Kirche ist es noch ein bisschen verbreiteter, glaube ich. Ich bin kein Katholik, ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist da noch ein wichtiger Bestandteil. Bei uns ist es ein bisschen mehr in Vergessenheit geraten. Oder hat hier schon mal jemand von euch den Leitungskreis von unserer Gemeinde ans Bett geholt? Vereinzelt. Aber es wird sehr, sehr selten gemacht. Warum denn eigentlich nicht? Jakobus betont hier so sehr, dass wir für uns beten lassen, wenn wir krank sind, weil das die Gemeinschaft wiederherstellt. Keiner ist verpflichtet, Krankheit alleine auszuhalten. Wir sollten uns als Christen gegenseitig tragen. Deswegen ist es auch wichtig, in so einem Moment der Schwachheit Unterstützung zu suchen. Wir beten füreinander, wir dürfen füreinander beten, für unsere Mitchristen, für Gemeindegeschwister. Und auch egal, ob wir uns das zutrauen oder nicht. Ich kann euch jetzt nicht versprechen, dass jedes Mal, wenn ihr krank seid, der gesamte Leitungskreis vorbeikommt. Da blicke ich hier in Gesichter, die wahrscheinlich keine Zeit, nicht immer Zeit dafür haben. Aber wir haben auch ein Gebetsteam, was fleißig besucht, wo Leute vorbeikommen. Und ich kann euch auch nicht versprechen, dass ihr durch ein Gebet komplett gesund werdet. Aber Gebet hat Macht. Und Gebet kann gesund machen. Die Heilung selbst schenkt halt Gott. Und er ist und bleibt souverän und er bestimmt, wie und wann er handelt. Selbst Paulus hat unter so einer Krankheit gelitten. Wir wissen nicht genau, was es war, also er hat es als Stachel, der in seinem Fleisch steckt, beschrieben. Und gerade im Leiden schreibt er im 2. Korintherbrief, in 12,9, ein Vers, den wir heute schon mal gehört haben. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Im Krankengebet geht es darum, dass Gott dem Kranken in seiner Gnade nahe ist. Gottes Zusagen, Gottes Gnade gilt uns, egal ob wir gesund oder krank sind. Gott liebt dich, egal ob du gesund oder krank bist. Auch wenn das erstmal schwierig zu begreifen ist. Und da wird das Gebet, das vertrauliche Gespräch mit Gott so wichtig. Ein Gespräch, in dem wir Wünsche äußern dürfen und Bitten äußern dürfen. Und ein Gespräch, in dem Gott auch sein Handeln oder ja, Gott handeln kann und das letzte Wort hat. Darauf vertraue ich. Nämlich voll zu vertrauen und ihm alles zu überlassen. Und Jakobus ist jetzt ganz sicher, Gott handelt durch Gebet. Und Gott handelt auch generell. Er richtet auf und er vergibt Schuld. Gott heilt und das nicht nur körperlich. Sündenvergebung und Heilen, das ist also das Geistliche und das äußere Ergehen, beides zusammen, das hängt in der Bibel so untrennbar zusammen, dass es kann nicht voneinander getrennt werden. Für Jesus scheint es sogar so, dass Sündenvergebung sogar wichtiger ist. Sünde ist die gestörte Beziehung zu Gott und auch die gestörte Beziehung zu meinen Mitmenschen. Und dementsprechend wäre es doch seltsam, wenn ich Gott bitte, mich äußerlich zu heilen, aber es wäre mir vollkommen egal, wie es in meiner Beziehung um ihn steht. Allerdings auch, muss ich jetzt nochmal dazu sagen, das ist auch Jakobus klar, es muss keine Sünde vorliegen, wenn man krank ist. Wenn aber auch außerhalb von der Krankheit Sünde vorliegt, dann muss es vor Gott ausgesprochen werden, damit sie vergeben und vergessen wird. Denn das ist Gottes Zusage. Alles, was wir vor ihn bringen, wird er ausräumen, vergeben und auf ewig vergessen. Das ist die Macht, die im Gebet liegt. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, schreibt Jakobus. Und gerecht sind wir, wenn wir ehrliche Gemeinschaft mit Menschen und mit Gott leben. Darum betet mit dieser Macht füreinander, in Gemeinschaft. Und jetzt kommt nochmal Esther nach vorne mit den letzten Aspekten des Textes.
Genau, ihr habt es vielleicht gemerkt, der Nikolai hat mir noch zwei Verse übrig gelassen. Nämlich Vers 19 und Vers 20. Die lese ich euch nochmal vor. Meine Brüder und Schwestern, wenn jemand unter euch abirrt von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tod erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Genau, was hier in dem Text ganz klar wird, ist, dass wir helfen sollen, anderen Christen wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Also du sollst dein Ziel, dein Weg fest im Blick haben, aber auch schauen, dass die anderen, die vielleicht gerade vom Weg abkommen, wieder auf den richtigen Weg kommen. Und in dem Text steht hier sogar drin, wenn du dafür sorgst, dass jemand anders wieder zu Jesus umkehrt, dann hast du dafür gesorgt, dass ihm seine Sünden vergeben sind. Das heißt, du sollst schauen, dass du dein Ziel und dein Weg fest im Blick hast, aber auch schauen, dass andere wieder auf den richtigen Weg kommen. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, wie mache ich das denn überhaupt? Es ist leicht gesagt. Aber man kann es zum Beispiel machen, indem man für die Person betet. Man kann, wenn ihr in einem Hauskreis seid, in einer Zweierschaft, könnt ihr da beten, drüber reden. Du kannst die Person ansprechen, du kannst sie in den Gottesdienst, in die Gemeinde einladen. Das sind alles Sachen, wie man Menschen, die vielleicht gerade von Jesus abkommen, wieder auf den richtigen Weg bringen kann. Und das nächste ist, der nächste Aspekt ist vielleicht einer, wo man beim ersten Mal gar nicht so richtig drauf kommt, aber beim zweiten Mal lesen schon. Nämlich ist es zwar auch, dass du deinen Blick und dein Ziel richtig im Blick behältst, aber wir sollten auch in Betracht ziehen, dass wir auch vom Weg abkommen können. Also helf anderen, dass sie wieder auf den richtigen Weg kommen, aber vielleicht stehst du auch mal neben der Spur. Zieh das auch in Betracht. Und Jakobus schildert es hier so, dass wir vielleicht denken, dass wir nur auf der einen Seite stehen können, aber es kann auch sein, dass auch wir mal abkommen und dass auch du mal Hilfe brauchst. Und das ist auch gar nicht schlecht, dass wir uns vielleicht zuerst, wenn wir das erste Mal lesen, in die Helferrolle stellen. Das will ich gar nicht bezweifeln, das habe ich ja gerade im ersten Aspekt so gesagt. Aber wir sollten es auch in Betracht ziehen. Und dieses, dass man Also ihr sollt die anderen hochziehen, aber auch hochgezogen werden. Und jetzt kommt der letzte Aspekt, nämlich sage ich dir gerade die ganze Zeit, richtiger Weg, richtiges Ziel und so. Aber was ist denn eigentlich das richtige Ziel? Was ist der richtige Weg? Und der richtige Weg und das richtige Ziel ist, dass du in Nachfolge lebst, dass du Jesus nachfolgst. Wenn du dein Glauben und Jesus in den Mittelpunkt deines Lebens stellst und alles danach ausrichtest, dann hast du das richtige Ziel und bist auf dem richtigen Weg. Also schau, dass du in Nachfolge lebst, aber auch andere Leute wieder hoch, richtig auf den richtigen Weg ziehst. Aber zieh auch in Betracht, dass du nicht nur auf der einen Seite stehen kannst, sondern dass du vielleicht auch mal auf der anderen Seite stehst und vielleicht auch mal Hilfe brauchst. Genau, das waren so die drei Aspekte, die zu den letzten zwei Versen noch waren. Und zum Abschluss darf ich Nikolai nochmal auf die Bühne bitten.
Ich gebe dir das zu meinem Pult, du kannst neben mir stehen. Ja, wir haben es mehrmals gesagt. Entschuldigung. Das waren die letzten Verse vom Jakobusbrief. Ich werde nächste Woche nochmal auf das eingehen, wo Jakobus in die Zukunft blickt. Aber die Frage ist berechtigt, warum stehen diese Verse hier am Ende? Wenn wir in die Paulusbriefe reinschauen, hat der immer am Ende nochmal so ein und ich grüße den noch und bring mir übrigens meinen Mantel mit und mach das noch und so eine Zusammenfassung, wo man merkt, hier ist ein Brief. Jakobus endet mit diesen Versen. Und ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen dieses, übrigens, was ich euch noch sagen wollte. Es sind viele Sachen, die am Ende dann nochmal in die letzten Verse reingepackt werden von, Leute, das ist mir noch wichtig, dass ich euch am Ende das und das und das noch mitgebe. Sehr oft kommt im Jakobusbrief, ähnlich wie diese Sachen jetzt aufgebaut sind, vor, wenn das der Fall ist, dann. Wenn, dann. Und es kommt hier auch schon wieder vor. Also diese drei letzten Punkte, die Jakobus uns am Ende des Briefes noch mitgeben will. Das Gebet. Betet. Egal, ob es euch gerade schlecht geht, ob es euch gut geht. Gebet hat so eine krasse Macht. Selbst wenn euer Körper euch nicht gehorcht, wenn ihr krank seid, betet. Dann Gemeinschaft. Achtet darauf, dass eure Gemeinschaft untereinander stimmt, aber auch, dass eure Gemeinschaft zu Gott stimmt. Und schließlich als letztes, richtet euch vollkommen auf Jesus aus. Bleibt auf diesem Weg. Achtet darauf, dass ihr da seid und behaltet das Ziel, Jesus selbst, fest im Blick. Wenn das, diese drei Sachen, sagt Jakobus, dann kann euch eigentlich nicht mehr viel passieren. Wir hatten jetzt schon mehrere Wochen Jakobus Predigt, wo er ganz viel gesagt hat, wo er ganz viel herausgefordert hat auch. Und am Schluss sagt er, wenn ihr auf diese drei Sachen achtet und dabei bleibt, dann erfüllt sich der Rest fast automatisch. Klar, man sollte darauf achten, sonst hätte er nicht einen ganzen langen Brief vorher geschrieben. Aber Gebet, Gemeinschaft und das Ziel im Blick behalten. Das ist alles, was ihr braucht. Richtet euch so aus, dann folgt ihr dem Kompass für echtes Christsein. Zum Abschluss würde ich dann noch mit uns beten.
Ja, Papa, ich bin dir dankbar, dass wir uns jetzt so intensiv mit dem Jakobusbrief beschäftigen durften. Und ich bitte dich, dass du dadurch zu uns sprichst und lehr uns einfach, wie wir dieses Gebet gut umsetzen können und diese Macht des Gebets nutzen können, aber auch, wie wir diese Gemeinschaft, über die der Nikolai gerade gepredigt hat, einfach gut leben können. Segne jeden Einzelnen hier und schenke uns noch einen guten Gottesdienst. Amen.